Dann herzlich willkommen zurück. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen theoretisch über Webmatrix gehört und haben auch schon ein bisschen was gesehen. Und ich will das nochmal aufgreifen, will kurz die Hauptaufgabengebiete von Webmatrix skizzieren. Ja, und dann schauen wir es uns natürlich an und programmieren ein bisschen damit. Also das ist der Startbildschirm und die drei zentralen Verben von Webmatrix sind hier Create, Customize und Publish. Also ich erstelle irgendetwas, ich passe das an und dann wird es noch online gestellt. Dieses Erstellen gibt es ja auf mehrere Arten und Weisen, hatten wir auch vorhin schon gesehen. Also es gibt unsere App Gallery, wo wir die entsprechenden Tools und beispielsweise Content Management Systeme haben. Es gibt Vorlagen, auf Basis dessen wir Informationen erstellen können und wir können natürlich auch bestehende Sites verwenden, sowohl Sites, die wir lokal haben, als auch Remote Sites, wo wir uns dann beispielsweise per FTP verbinden können. Also auch bei bestehenden Websites haben wir die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Die Idee dahinter ist folgendes, und zwar, wenn wir jetzt einfach mal von dieser Prämisse, die ich ja vorher schon mal erwähnt hatte, ausgehen, dass wir einfach eine bestimmte Zielgruppe haben und Webmatrix ist auf diese Zielgruppe zugeschnitten, dann ist eben die Intention des Tools, dass wir es nicht verlassen müssen. Also wir fangen an, die Seite zu bauen im Tool. Wir laden CMS runter und installieren das im Tool. Wir bearbeiten es, klar, im Tool. Und dann stellen wir es auch noch online, ebenfalls im Tool. Das heißt, wir brauchen also nicht mehr zig verschiedene Tools, sondern haben eben eins, das es so ein bisschen vereinheitlicht und unifiziert. Und das ist sozusagen die Grundlage oder das Grundkonzept, das hinter Webmatrix steht. Und das erklärt auch, denke ich, einige der Ansätze in dem Tool, dass wir die wir im Folgenden einfach sehen werden. Weil vorhin in der Pause eine Frage kam zur App Gallery. Da sind ja ziemlich viele Anwendungen drin. Ich muss nur schauen, ob ich schon online bin. Weil wenn nicht, dann muss ich noch schnell online gehen. Und da sind ja, sag ich mal, relativ viele bekannte Vertreter drin in dieser Liste. Ich logge mich nur kurz ein. Das Tool. So, ich habe hier irgendwo ein Passwort. Ja. Also, ist leider keins meiner üblichen Passwörter. Ich nehme ja sonst immer nur Hallo und guten Tag und streng geheim und so. Nein, natürlich nicht, aber ja, also jetzt sind wir eingeloggt. Der loggt sich immer relativ schnell aus. Und in dieser App Gallery, da haben wir, und das ist sortiert nach Anzahl der Downloads, haben wir ja wirklich einige bekannte Vertreter und zwar aus den verschiedensten technologischen Spektren. Wir haben mit WordPress einen PHP MySQL-basierten Vertreter, zumindest standardmäßig PHP MySQL, die Datenbank ließe sich da austauschen. Und wir haben mit .NET Nuke einen Vertreter aus dem .NET-Umfeld, mit Umbreco wieder einen Vertreter aus dem .NET-Umfeld und mit Joomla wieder einen PHP-Vertreter. Gibt es also die verschiedensten Angebote hier, auch eben Moodle, E-Learning-Plattform und die Maschine hier ist mit einem amerikanischen Spracheinstellungen ausgestattet. Hätte ich deutsche Spracheinstellungen, würde ich etwas weiter unten natürlich auch noch die deutsche WordPress-Version finden. Das heißt, ich hätte auch eine lokalisierte Version, die ich dann installieren könnte. Nun, diese Web-App-Gallery, die wird von Microsoft zwar verwaltet, aber es gibt Möglichkeiten, dazu beizutragen. Es gibt so ein paar Grundregeln. Die Lizenz muss passen. Also es darf keine irgendwie zeitlich ablaufende Trial-Version mit Timebomb sein oder so. Es muss im Web lauffähig sein und es muss sofort lauffähig sein. Also so in die Richtung gehen die Grundbedingungen. Man kann dann eben seine eigene Anwendung nehmen und die dort einreichen. Jetzt ist ja vielleicht vorhin aufgefallen bei der Installation von WordPress. Normalerweise ist es ja so, und das ist ja bei vielen webbasierten Applikationen so, man lädt sich halt den Quellcode runter oder irgendeine Form von Distribution, irgendein Archiv, entpackt das, spielt es ein, geht in die Konfigurationsdatei, gibt in der Konfigurationsdatei ein paar Dinge an, Passwörter, wo liegt die Datenbank, Zugangsdaten dort dafür. Naja, dann lässt man es laufen und dann funktioniert es irgendwie. Und was sozusagen die Voraussetzung ist für unsere App-Gallery, ist, dass wir eben diesen händischen Schritt nicht mehr brauchen. Denken Sie an die Zielgruppe, die wir haben. Ja, wir wollen sozusagen, uns interessiert ja gar nicht die technischen Installations- und Implementierungsdetails, es soll einfach laufen. Und deswegen haben wir zum Beispiel gesehen bei der WordPress-Installation vorhin. Ja, wer schon mal selber WordPress installiert hat, der weiß, dass eben in der Konfigurationsdatei beispielsweise dann Datenbank-Zugriffsdaten abgelegt werden. Hier ist es nicht passiert. Aber wir hatten innerhalb von Webmatrix diesen Assistenten und innerhalb des Assistenten gab es dann auf einmal diese Felder für Passwort etc. dieser Assistent, der ist normalerweise bei WordPress nicht dabei. Der ist sozusagen verborgen in Anführungszeichen in der Konfiguration. Was hier passiert, ist Folgendes. Wenn man für diese Web App Gallery ein System einreicht, dann braucht man zusätzlich noch eine XML-Beschreibungsdatei. In dieser XML-Beschreibungsdatei kann man eben solche Dinge hinterlegen wie, okay, nach diesen Daten frage ich und die werden dann dort und dort abgelegt. Und klar, trotzdem darf man natürlich nach der Web App Gallery Installation trotzdem verlangen, dass Benutzer dann den Browser aufrufen, auf die Website gehen und dann vielleicht noch weitere Konfigurationsschritte machen. Beispielsweise, wenn Passwörter irgendwie verschlüsselt abgespeichert werden sollen. Aber wichtig ist, man macht nach dieser Installation den Browser auf und dann sieht man was im Browser. Man muss also nicht noch irgendeine Text- oder INI- oder XML- oder was auch immer Datei modifizieren. Und das ist also ein wichtiges Versprechen. Das heißt, wenn die Lizenz passt und wenn eben diese weiteren Grundbedingungen erfüllt sind, erstellt man die XML-Beschreibungsdatei, reicht das ein, Microsoft schaut drüber und nimmt das dann hoffentlich auf. Ist auch kostenfrei, meines Wissens nach. Das ist also, wenn ich wirklich ein System direkt aus dem Tool heraus einrichten und installieren möchte. Es steht mir freilich frei, dass ich trotzdem die Einrichtung von Hand mache. Ja, also ich entpacke einfach mal das Archiv und dann öffne ich das. Ich kann ja bei OpenSite auch einfach ein Verzeichnis angeben. Öffne ich das Verzeichnis, passe von Hand die Konfigurationsdateien an, richte von Hand die Datenbanken ein und fertig. Das geht natürlich weiterhin. Die Web App Gallery ist eben vor allem dafür da, dass ich das eben direkt integriert habe. Das ist also da die eine Intention. Der zweite Aspekt sind natürlich die Vorlagen, die mir zur Verfügung stehen. Und bei diesen Vorlagen haben wir ja vielleicht vorhin gesehen, als wir uns die NuGet Gallery angeschaut haben, da gibt es noch weitere Vorlagen. Also das sind nur so die Hauptvorlagen, die eben mit ausgeliefert werden. Und es ist eine Beta. Das heißt, das ist möglicherweise eh nicht vollständig. Das deckt einfach nur die verschiedenen möglichen Szenarien oder Einsatzszenarien ab. Also ganz klassisch Empty Site, das ist meine Lieblingsvorlage. Dann kann ich nämlich sozusagen von null anfangen. Die Starter Site ist sehr interessant zum Anschauen, weil da viele der WebMatrix Features eingebaut sind. Und dann eben sehr schön zeigen, wie man solche Sachen wie Login, Logout etc. machen kann. Dann Bakery ist klar natürlich eine Metapher, einfach für irgendwie die Website einer Unternehmung, wo man eben zum Beispiel hier aktuelle Speise- oder Preislistekarten haben könnte. Bildergalerie, Kalender, Termine und eben persönliche Websites. Es ist einfach die ganze Bandbreite, die wir eben haben und ist eben eine schöne Ausgangsbasis, vor allem um zu lernen. Ich persönlich interessiere mich heute, jetzt im Laufe des restlichen Vormittags, dafür, welche Programmiermöglichkeiten wir haben. Denn Microsoft hat im Webbereich einiges an Optionen. Und ich will ganz, ganz kurz eingrenzen, was für Optionen es gibt und dann die Option vorstellen, die eben mit WebMatrix speziell mitkommt. Das ist also was ganz, ganz Spezifisches. Ich erstelle eine Website, ich nenne die einfach mal Webcamp. Den Namen muss ich mir merken, weil den brauche ich möglicherweise nachher noch und ich merke mir sonst Namen so schlecht. Also Webcamp und jetzt sind wir also hier im Standard WebMatrix. In der Stand-Web-Matrix-Oberfläche, wichtigsten Punkt hatten wir schon gesehen, ist links unten, weil links unten habe ich die vier Bereiche. Das heißt, hier schalte ich zwischen den Hauptansichten um. Ich habe den Site-Bereich, den Files-Bereich, also den Dateibereich, dann was zu Datenbanken und was zu Berichten. Diese vier Bereiche schauen wir uns heute sukzessive mal an. Ich fange natürlich mit dem Site-Bereich an, weil im Site-Bereich kann ich einige grundlegende Einstellungen tätigen. Wir sehen hier bereits, die Website wurde angelegt und ist auch verfügbar schon über Localhost Port 43122. Wer kennt sich denn gut aus? Wer weiß denn, was Port 43122, was für eine besondere Bedeutung der hat? Keiner meldet sich. Ja, ist auch richtig. Der hat nämlich gar keine Sonderbedeutung. Das ist ein zufälliger Port. Damit das nicht irgendwie kollidiert mit irgendwas anderem auf dem System, wird sozusagen eine Zufallszahl gezogen, vier- oder fünfstellig, und darauf wird halt der Port gemacht. Wenn Sie fünf Anwendungen anlegen in WebMatrix, dann haben die hoffentlich fünf verschiedene Portnummern hinten dran, korrespondieren aber einfach einem simplen Verzeichnis auf dem Rechner. Also es gibt nicht irgendwie, wie bei manchen anderen Tools, 20 geheime Konfigurationsdateien, wo irgendwas drinsteht. Das Verzeichnis ist das Projekt, was später auch die Veröffentlichung als das Deployment ein bisschen erleichtern sollte. Jetzt können wir das natürlich anpassen, und zwar, es gibt hier den Bereich Settings, und im Bereich Settings sehe ich auch nochmal meine Portnummer, und ich könnte die auch ändern. Ja, ich kann zum Beispiel sagen 43122, naja, Das erfüllt mich irgendwie mit Ungemach. Ich will eine durch 5 teilbare Zahl haben oder so, nehme ich also 43125, dann würde diese Portnummer stattdessen genommen. Also das ist möglich. Man muss sich halt immer überlegen, vor allem wenn man auch teilweise vorgefertigte Systeme einsetzt. Nehmen wir mal Content-Management-Systeme. Die sind ja heutzutage so komplex, dass die ganz viel cachen müssen, damit überhaupt irgendwas angezeigt wird innerhalb von einer vernünftigen Zeit. Da wird also recht viel gecached und wenn die ganze Zeit die Anwendung jetzt unser Localhost 43122 lief und dann ändern wir die Portnummer, ist vielleicht im Cache noch ein paar Dateien, die auf 43122 verweisen und noch nichts von 43125 wissen. Das heißt, ich würde mit solchen Änderungen eher vorsichtig umgehen. Ich meine, ich bin selber immer schuldig bei sowas. Ich nehme auch mal ganz gern 12345, weil das irgendwie eine Nummer ist, die ich mir gut merken kann. Aber prinzipiell lassen Sie die Portnummer, wie sie ist. Es wird deswegen eine Portnummer genommen, weil WebMatrix möglichst wenig sich beißen soll mit anderer Software, die schon auf dem System ist. Wenn Sie jetzt schon einen normalen Webserver laufen haben, beispielsweise den IIS, der bei den meisten Windows-Versionen mit dabei ist, dann läuft der halt schon auf Port 80 und deswegen will WebMatrix dann nicht mit dem kollidieren, denn WebMatrix bringt einen eigenen Test-Webserver mit. Was ich sehr spannend finde, ist Folgendes: Enable SSL. Also wir können SSL-Verschlüsselung aktivieren. Gerade wenn es um so Sachen wie Login geht, nimmt man ja heutzutage meistens SSL her, weil sonst in einem offenen WLAN oder wenn Sie im Coffeeshop sitzen und dort einen Kaffee trinken und parallel online sind, zusammen mit noch 20 anderen Leuten und irgendwelche Passwörter unverschlüsselt übermitteln, dann übermitteln Sie die ja quasi an alle, die da auch noch so sitzen. Ja? Das heißt, also wenn einer irgendwie seinen Kaffee ein bisschen hastiger zu Ende trinkt, dann hatten Sie vielleicht keine SSL-Verschlüsselung aktiviert. Also deswegen ist SSL ganz wichtig. Zum Testen ist es manchmal ein bisschen doof. Aber ist hier auch direkt integriert. Ich klicke die Checkbox an, dann wird wieder ein zufälliger Port genommen, wieder was völlig anderes, diesmal 44307 und jetzt läuft dann darüber die Website per SSL. Wenn ich draufklicke, würde sie auch gestartet. Die einzige Problematik, die ich habe, ist, oh nein, das Sicherheitszertifikat, das ist ein bisschen problematisch. Weil das ist quasi ein selbst ausgestelltes Sicherheitszertifikat, ist ja für den lokalen Server, ist also keins der teuren Zertifikate mitgeliefert. Ausnahmsweise, und sonst würde ich das ja nie machen, aber ausnahmsweise roten Link klicken und sich nicht dadurch irritieren lassen, dass hier alles rot leuchtet wie ein brennender Weihnachtsbaum, sondern das ist also wirklich, in dem Fall ist es okay. Wenn Sie sich danach ins Online-Banking einloggen oder das zumindest denken und Sie haben immer noch so einen roten Balken, dann wäre ich vorsichtig. Dann hat das ganz andere Gründe. Also insofern würde ich dann da also aufpassen. Aber in dem Fall ist das vollkommen in Ordnung. Was ich weiterhin habe, sind PHP-Einstellungen. Auch super. Enable PHP. Einfach eine Checkbox und fertig. Es gibt ja mehrere PHP-Versionen. PHP-Version 5.4 steht kurz vor der Tür, ist aber noch nicht ganz erschienen. Aktuell unterstützt von WebMatrix wird PHP 5.2 und 5.3. Man muss sich aber für eine entscheiden. Vor allem in PHP 5.3 hat sich ja syntaxtechnisch einiges getan. Als ich die WebMatrix Beta 2 das erste Mal installiert hatte, war PHP 5.2 der Standardfall. Spätestens in der finalen Version wird, denke ich, 5.3 der Standardfall sein, weil das natürlich einfach die neuere Variante ist. Könnte ich aber auch hier noch anpassen. Ja, und jetzt habe ich tatsächlich PHP-Support, wird also entsprechend PHP mitgeliefert. Und wenn ich jetzt mal in die Dateiansicht gehe und ein neues Element hinzufüge, also ganz normal über das Kontextmenü New File, da bekomme ich so eine Liste von mehreren Dateien, die ich anlegen möchte. Es sind einige alte Bekannte dabei, einige sehr alte Bekannte zum Beispiel. Classic ASP, ja, habe ich auch gemacht, 98, war toll. Damals hatte ich noch das Gefühl, ich beherrsche eine Technologie komplett, ja, so 6 Objekte, jeweils 6 Methoden, das konnte ich alles auswendig. Heutzutage bin ich total abhängig von, ich sage mal, Bing und der Autoergänzung. Aber es finden sich da unter anderem auch PHP drin. Und das ist natürlich schon eine gewisse Überraschung. Also PHP-Page, PHP, ich kann eine PHP-Seite erstellen. Ja, und dann kann ich eben entsprechend auch PHP entwickeln. Was ich hier an vielen Stellen habe, ist eine Form von Autoergänzung. Zwar Microsoft nennt das IntelliSense. Ja, also sozusagen, da denkt einer intelligent mit. Und wenn ich hier schon anfange zu tippen, bekomme ich entsprechende Liste von passenden PHP-Befehlen und sogar noch eine Kurzbeschreibung, was sie denn alles tun würden. Also wenn ich von IntelliSense spreche, dann meine ich sozusagen diesen Mechanismus. Das klassische Hallo Welt im PHP-Umfeld hört auf den Namen PHP-Info. Und das ist jetzt nicht nur ein simples Hallo Welt, sondern was das macht, ist, es gibt Daten einfach aus über die PHP-Konfiguration, über das System, über den Webserver, über weitere Einstellungen. zeigt mir aber relativ gut, inwiefern und ob das alles funktioniert hat mit der Installation. Kleines Aber an der Stelle, mit Run starte ich nicht das aktuelle Dokument. Mit Run starte ich nur die Website und dann wird in der Website das Standarddokument, also je nach der Einstellung, Index HTML, Index PHP, Default ASPX, Default CSHTML ausgeführt. Wenn ich eine spezifische Seite anzeigen will, geht das auch über das Kontextmenü. Im Kontextmenü habe ich dann den Eintrag Launch in Browser. Starten wir also die Seite tatsächlich mal im Browser. Browser öffnet sich und Tatsache. Wir haben jetzt also hier lauffähiges PHP und das PHP-Skript wurde entsprechend ausgeführt. Ist also eine ganz schöne Sache und zeigt eben auch, dass wir hier mit verschiedensten Technologien arbeiten können und so erklärt es sich auch, dass wir eben beispielsweise wunderbar auch WordPress-Dateien bearbeiten und erweitern können. Okay, ich würde natürlich gerne noch ganz viel über PHP reden, aber wie Sie vielleicht ahnen können, gibt es noch andere Themen oder andere Entwicklungsmechanismen innerhalb von WebMatrix, die heute ein bisschen stärkeren Fokus haben und da sind einige sehr, sehr spannende Dinge dabei. Ich muss hier ganz kurz noch ausholen und zwar muss ich hier noch kurz erwähnen, wie Microsoft oder was Microsoft für die Webentwicklung anbietet. Und ich meine jetzt explizit die Webentwicklung, wo am Ende irgendwas mit HTML bei rauskommt. Also ich schließe jetzt Silverlight mal aus für die Übersicht. Microsoft hat ja ungefähr 2001 ASP.NET vorgestellt. ASP.NET Webforms. Also wenn ich von ASP.NET spreche, meine ich meistens ASP.NET Webforms. Und zwar ging es eben darum, wie kann ich produktiv Webseiten erstellen, vielleicht ohne mich ganz tief in die Niederungen von HTML herablassen zu müssen. Und was Microsoft da gemacht hat, ist Folgendes. Es gab ja bei Microsoft schon ein ganz erfolgreiches Konzept zur Anwendungsentwicklung. Kennen wir ja früher so Visual Basic aus der Richtung, und zwar Oberflächen mit Visual Basic. Ich habe also Formulare, so heißt es ja bei Windows-Applikationen, und innerhalb dieser Formulare habe ich dann halt Oberflächenelemente, Schaltflächen, Textfelder etc. und habe dann irgendeine Form von Ereignisbehandlung. Also wenn ich auf die Schaltfläche klicke, dann passiert irgendwas. Das läuft ja im Web komplett anders. Ja, im Web, da habe ich ja HTML und CSS für die Oberflächenstrukturierung und Gestaltung. Dann habe ich irgendwas Serverseitiges, eine serverseitige Technologie und ja, dann habe ich noch HTTP als Protokoll dazwischen. Was Microsoft gemacht hat, ist ein Framework zu bauen, das sozusagen darüber gestülpt wird. Und wenn man nicht genau hinblickt, sieht man gar nicht, dass man da irgendwie HTML braucht oder HTTP im Hintergrund funktioniert, sondern das Entwicklungsmodell ist sehr, sehr ähnlich zur Windows-Entwicklung, also zur Visual Basic-Entwicklung. Hat seine Vor- und seine Nachteile, lief aber spätestens ab Version 2.0 von ASP.NET Webforms sehr, sehr gut an. Irgendwann hat dann aber Microsoft gesehen, dass in anderen Technologien andere Ansatzweisen und auch ein Herangehen, das näher an den Webtechnologien, also vor allem näher an HTTP ist, auch sehr, sehr populär ist, vor allem unter fortgeschrittenen Entwicklern. Deswegen hat Microsoft ein weiteres Web-Framework entwickelt, was sozusagen für den High-End-Bereich gedacht ist, ASP.NET MVC. MVC ist ein sogenanntes Entwurfsmuster, also so eine Art von standardisierter Best Practice. Da geht es vereinfacht gesagt darum, dass wenn ich eine Anwendung habe, ich die einzelnen Bestandteile der Anwendung möglichst gut voneinander trenne. Ich habe irgendwo meine Daten, dann habe ich irgendwo meine HTML-Seiten und dann habe ich irgendwo den Code, der sagt, wenn der Link geklickt wird, dann hole ich mir diese Daten und zeige sie auf der HTML-Seite an. So ganz grob in der Richtung. Und ASP.NET MVC ist eben ein Framework, das das auslebt. Das sorgt für sehr gut wartbaren Code zum Preis halt von einer etwas längeren Einarbeitungszeit. Also ASP.NET MVC sozusagen als High-End-Mechanismus und so im Mittelbereich ASP.NET Webforms. Da wir jetzt ja WebMatrix als Hobbyisten- und Studententool, ich sage es auch nur noch ein, zwei Mal, ich verspreche es, haben, gibt es dafür auch einen neuen Weg, Webseiten zu erstellen, der eben auch ein bisschen auf die Zielgruppe angepasst ist. Und der hat einen sehr universal einsetzbaren Namen, der heißt ASP.NET WebPages. Okay, wir haben jetzt also nicht mehr irgendwie denken in Formularen, sondern wir denken wirklich in einzelnen Seiten. Wir gehen also zurück Richtung dem üblichen HTML-Ansatz. Der Aufbau von so einer Webpages-Anwendung, dieser seitenorientierte Aufbau, erinnert ein bisschen an die Anfangszeiten von ASP und an die Anfangszeiten von PHP. Die beiden Technologien sind ja ungefähr gleich alt. Eins vorweg. Man kann ja, ich meine, PHP hat ja immer noch dasselbe Konzept wie eben damals klassisch ASP und auch wie wir es jetzt bei Webpages haben. Aber natürlich kann man in PHP sehr, sehr, sehr professionell entwickeln und kann Code natürlich auch so strukturieren, besser strukturieren, als wir das natürlich hier im Rahmen unserer Beispiele machen werden. Gilt auch für die ASP.NET Webpages, die wir uns anschauen. Das Prinzip ist ähnlich eben wie bei PHP und ASP, dass ich HTML als Templating-Sprache sozusagen nehme, und plus die Technologie. Das heißt, ich habe irgendwie so ein bisschen HTML, also Infos über PHP, und dann habe ich Code und danach habe ich vielleicht nochmal irgendwie HTML. Und die Idee ist also, dass ich zwar HTML verwende, um meine Seiten aufzubauen, aber dort, wo ich Programmierung brauche, etwa Datenbankabfragen, da baue ich Code rein, quasi an die Stelle, wo ich ihn brauche. Das ist natürlich eine recht enge Verzahnung zwischen dem, wie es aussehen soll und das, was es tun soll, weswegen man das heutzutage häufig auftrennt in verschiedene Dateien, in verschiedene Module, aber vom Prinzip her ist es immer noch dasselbe. Wir trennen heute nicht so sehr auf, um einfach die Beispiele autark zu halten, aber das ist natürlich mit Webpages auch möglich. Deswegen da bitte nicht wundern. Übrigens, das funktioniert natürlich auf jeden Fall. Das heißt, wenn ich jetzt das nochmal im Browser aufrufe, dann sehe ich, hier kommt die Überschrift minus dem Umlaut und direkt danach die Ausgabe des Codes. Okay, also das ist hier schon mal die Grundlage. ASP.NET Webpages finde ich deswegen sehr interessant, weil Microsoft hier eine Mischung gemacht hat aus High-End und Low-End, wenn man so will. Und zwar, wenn ich Webpages machen will, habe ich zwei neue Dateiformate oder Dateiendungen. Eine heißt CSHTML und eine heißt VBHTML. Ja, okay, man erkennt schon so ein bisschen. CS steht vielleicht für C#, eine von den beiden Microsoft-Hauptprogrammiersprachen. VB ist sozusagen das Gegenstück, Visual Basic, und irgendwie steht noch HTML dran. Wir haben also irgendwie HTML-Seiten mit C# oder VB-Code drin. Ja, das ist so wie PHP-Seiten. Das sind ja auch HTML-Seiten mit PHP-Code drin oder wie klassische ASP-Seiten, das sind HTML-Seiten mit ASP-Code drin. In dem Fall dann meistens VBScript als Sprache. Und genau so ist es. Die meiste Dokumentation zu CSHTML oder allgemein zu Webpages ist mit C# gemacht. Deswegen will ich heute gerne auch C# einsetzen, weil wenn Sie dann auch weiter recherchieren und mal was nachschauen müssen, finden Sie zu C# etwas mehr. Gibt aber auch entsprechende VB-Quellen und sonst von der Syntax her ist es auch sehr, sehr ähnlich. Also der Unterschied ist nicht dramatisch an der Stelle. Ich nehme jetzt erstmal CSHTML und erstelle mal eine Seite mit dieser Endung. Da ist hier noch irgendwas Gelbes drin. Gelb irritiert mich immer, kommt auf dem Beamer nicht so gut raus. Deswegen mache ich das vorerst mal weg. Naja, und jetzt sehen wir schon so eine CSHTML-Seite. Das ist eine ganz normale HTML-Dokument. Naja, und wie üblich, dort, wo ich Code einbauen will, baue ich Code ein. Jetzt geht es als erstes darum, wie baue ich Code mitten auf die Seite ein, weil Computer sind ja alle dumm. Ja, den muss man also ganz explizit klar machen, hier ist Code, hier fängt er an und hier hört der Code auf. Im Fall von PHP haben wir dafür Merkmale, mit Spitze, Klammer, Fragezeichen, PHP fängt Code an, mit Fragezeichen größer hört Code auf. Bei klassischem ASP war es Spitze, Klammer, Prozent, Prozent, Spitze, Klammer. Wie machen wir es hier? Und wenn Sie sich ein bisschen erinnern an das Erzeugen einer neuen Datei, wir haben hier so schöne Icons. Ich hoffe, man kann die einigermaßen sehen. Dieses Icon gibt schon so einen gewissen Indikator oder einen gewissen Tipp, wie ich den Code integrieren könnte. Da ist ja ein ganz dicker Klammeraffe drauf. Ja, also, der Klammeraffe ist ein zentrales Zeichen. Mit dem Klammeraffen binde ich Code ein. Das probieren wir mal und das sieht teilweise sehr, ja, sehr spannend aus. Also, ich mache den Klammeraffen und nach dem Klammeraffen kann ich mal probieren, Code anzugeben. So klassischer Code, der mir einfällt, ist, mach mal eine Vorschleife. Also, for in i gleich 0, wobei, also es hat ja auch jetzt, die Idiome von JavaScript haben ja auch so ein bisschen Einzug gehalten in C# und Konsorten. Das heißt, ich gebe gar keinen Datentyp mehr an, ich sage einfach var. Ja, der Datentyp, der ist ja eh offensichtlich, also i gleich 0, i kleiner 10, i +++. So, und jetzt habe ich hier eine Schleife, mitten eingebaut. Klammeraffe und dahinter Code, und wenn man ganz genau schaut, am Beamer kommt es so ein bisschen rüber, das ist hier also farblich alles hinterlegt. Und hier auch wenn es wirklich schwer zu sehen ist, das heißt, zumindest WebMatrix behauptet, okay, ich verstehe, das ist Code, ja, dann wird es wohl irgendwie so funktionieren. Also, probieren wir es mal aus. und sehen hoffentlich nichts, weil nichts ist ein gutes Zeichen. Wir machen ja nichts. Ja, ich mache eine Schleife, ich zähle von 0 bis 9, aber tu halt nichts. Aber es funktioniert, uns wird ja kein Code ausgegeben. Ich sehe hier keinen Klammeraffen und keinen Vor- und kein gar nichts. Das heißt, der Codeeinbau hat geklappt. So. Ja, jetzt will ich natürlich irgendwie auch schauen, ob das funktioniert. Das heißt, ich will irgendwas ausgeben. Und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen ging, als Sie vielleicht entwickeln gelernt haben, vor allem Webentwickeln. Vielleicht nach einem ähnlichen Muster. Ich habe HTML und ich habe Code. Passiert ja ganz, ganz oft, dass das für einen am Anfang ein bisschen schwierig ist. Viele Leute bezeichnen ja auch HTML als Programmiersprache. Passt natürlich nicht ganz, aber es ist ja trotzdem irgendwas Technisches. Und so dieses, was ist jetzt HTML-Code und was ist C-Sharp-Code, das ist ja ein bisschen schwierig. Das heißt, ich sehe ganz oft Leute, die, wenn sie zum Beispiel PHP lernen, die dann Folgendes machen. Ja? Also, keine Ahnung, Web-Matrix. So, ja? Gut, ich meine, das ist ja klar, muss man einfach nachsehen, wenn man sowas lernt. Das ist natürlich Blödsinn, ja? Weil das hier ist ja Code. Ja, diese Zeile, und das ist ja Markup. Ja, also das ist was völlig Verschiedenes und der Computer kann es nicht erkennen. Und dann sagen die Neuprogrammierer und Neuprogrammiererinnen, ja Moment, aber das sieht doch ein Blinder mit Krückstock. Hallo, ich habe hier spitze Klammern, das ist eindeutig HTML, das ist kein C-Sharp. Ein Computer wird doch wohl bitte so mindestintelligent sein, dass er diesen Unterschied erkennt und sagt, ich will jetzt hier 10-mal einen Absatz mit Webmatrix ausgeben. Dann sagt man halt, ja, du hast da leider eine Fehlannahme, nämlich das mit dem Computer und der Intelligenz. Naja, aber eigentlich ist da schon was Wahres dran, ne? Weil ich meine, es ist ja eine spitze Klammer. Mit so ein bisschen Intuition könnte man das erkennen. Das Problem ist halt, die Intuition irgendwie in Code umzuwandeln. Naja, wenn wir es jedenfalls ausführen, dann funktioniert es hervorragend, weil man kann auf Basis dieser spitzen Klammern eben erkennen, dass ich wohl irgendwie Text ausgeben will. Und das ist natürlich super. Das heißt, wenn ich innerhalb von einem Codeblock bei diesen Webpages irgendetwas ausgeben möchte, einfach HTML-Tags außenrum. Und dann sollte die Ausgabe funktionieren. Das ist natürlich schon nett. Und klar, es ist, wenn man es anschaut, eigentlich ist ja eindeutig. Man braucht halt immer HTML-Tags. Ne? Also man hat halt entweder immer einen Absatz oder irgendein Span-Element. Das war sich auch Microsoft bewusst beim Designen. Deswegen hat Microsoft einen neuen Tag erfunden. Und zwar Text. Und Sie sehen schon, oh, wird auf einmal alles gelb. Es gibt kein Textelement in HTML, auch nicht in HTML5 und wohl auch nicht in HTML6 oder was auch immer kommt. Aber das ist eben ein Hinweis, dass ich gerne Text ausgeben möchte, aber jetzt nicht irgendwie außenrum noch irgendwie HTML-Elemente brauche, weil das CSS-Auswirkungen hat. Probieren wir es aus. Also, Launch im Browser. Und jetzt steht hier 10-mal Webmatrix. Schauen wir in den Quellcode. Also, Source, machen wir gar ein bisschen größer. Und an der Stelle tatsächlich wurde 10-mal der Text ausgegeben, aber ohne Tag außenrum. Das heißt, allein durch diese spitzen Klammern habe ich einen Indikator, ich will irgendwas ausgeben. Nun gut, jetzt will ich aber vielleicht nicht einfach Webmatrix ausgeben, sondern ich will, um jetzt im simplen Beispiel zu bleiben, einfach durchzählen. Ja? Das heißt, ich hätte gern, dass hier steht Webmatrix 0, Webmatrix 1, Webmatrix 2. Wie mache ich das? Naja, ich will irgendwie die Variable i ausgeben. Aber naja, das ist ja blöd, weil ich meine, jetzt steht hier i und i ist ein Text. Das heißt, ich muss dieses i irgendwie kennzeichnen, dass es tatsächlich ein, dass ich hier die Variable i meine. Mit welchen Zeichen könnte ich denn das kennzeichnen? Ich will vielleicht eins vorwegschicken, diese Einbausyntax, die basiert darauf, möglichst wenig verschiedene Zeichen zu nehmen. Hat irgendjemand einen Tipp? Ach, Klammeraffen soll ich versuchen, das ist ja eine abstruse Idee. Also probieren wir es mal, Klammeraffe hinein, naja, fast. So, lokale Tastatur und jetzt wirklich den Klammeraffen hinein. Probieren wir es, also Launch im Browser. Ja, Zahl steht drin. Okay, gut, wunderbar. Also man sieht, ein Klammeraffe für alle. Apropos, ich meine, ich will dieses Beispiel noch ein bisschen weiter treiben. Ich mache vielleicht wieder Absätze draus, dann steht es alles ein bisschen besser untereinander. Ich will jetzt nicht Webmatrix 0, Webmatrix 1 ausgeben, sondern ich will ausgeben Webmatrix Klammeraffe 0, Klammeraffe 1. Ja, will ja vielleicht nochmal E-Mail-Adressen ausgeben. Natürlich irgendwie blöd, ne? Also das wird hier irgendwie gelb gezeichnet. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen dem ersten Klammeraffen und dem zweiten Klammeraffen? Ich meine, beim zweiten Klammeraffen, da kommt ja eine Variable hinten dran, aber der erste Klammeraffe, der soll jetzt nur Text sein. vielleicht ein bisschen zu viel der Intelligenz. Ich meine, intelligenter Computer, der könnte ja theoretisch, aber leider, leider Fehler in der Anwendung. Irgendwie nach dem Klammeraffen kam ein Leerzeichen, was irgendwie nicht so doll ist. Ich muss also irgendwie den Klammeraffen maskieren. So, Quizfrage. Wir haben nichts, nein, wir haben schon was zu verlosen, aber für die komplexe Frage können wir das nicht machen. Müssen wir nachher leichtere Fragen machen. Mit welchem Zeichen könnte ich denn versuchen, den Klammeraffen zu maskieren, dass der als Textklammeraffe zählt? Irgendeine Idee? Klammeraffe, okay, probieren wir es einfach mal. Ich meine, ich bin ja schon verzweifelt. Und wir sehen sofort, der gelbe Hintergrund ist weg. Ja, das hat also tatsächlich irgendwas bewirkt. Launch in Browser. Tatsache. Ja. Also das ist schon, finde ich, ganz verblüffend. Und syntaxtechnisch ist das schon fast alles. Naja, ich muss zugeben, ich habe einen Tick geschummelt. Und zwar, ich habe jetzt hier einfach mal eine Kontrollstruktur genommen, eine Schleife. Aber wie ist es denn, wenn ich die Variable i vielleicht vorher schon anlegen möchte? Wie würde ich denn das machen? So, var i gleich 0. Ja, das ist irgendwie ein bisschen blöd, weil was bedeutet denn Klammeraffe var? Klammeraffe var heißt, ich will die Variable mit dem Namen var ausgeben. Das klappt irgendwie nicht. Ist schwierig. Wenn ich normalen Code habe, dann muss ich diesen Code in einen Codeblock stecken. Ein Codeblock sieht so aus wie das, was ich vorher ganz, ganz schnell weggelöscht habe am Anfang. Also wieder Klammeraffe, wen wundert's? Und geschweifte Klammer auf und dann geschweifte Klammer zu. Das ist ein Codeblock und alles, was in so einem Codeblock steht, ist entsprechend Code. Das Einzige, wo ich nicht so einen expliziten Codeblock benötige, ist bei Kontrollstrukturen, for each, if. Weil da ist klar, wo fängt der Code an, wo hört der Code auf. Ja? Bei for in dem Fall fängt bei for an und hört halt auf, wenn sozusagen die geschweifte Klammer wieder zugeht. Aber bei so einem Codeblock, wo ich mehrere Anweisungen habe, da ist es natürlich nicht so offensichtlich. Ich bin ja ein Feigling, deswegen nehme ich selbst bei Vorschleifen eigentlich immer ganz gerne diesen expliziten Codeblock. Kann einfach nichts schiefgehen, wenn ich nachher nochmal irgendwie Code dranhängen möchte. Aber das ist schon, es gibt noch ein paar weitere Aspekte und Features, aber das ist im Wesentlichen diese Einbausyntax. Diese Einbausyntax hat den Namen, über den man ruhig diskutieren kann, Razer, ja, Englisch Rasierklinge. Und diese Razer-Syntax ist auch etwas, was Microsoft für ASP.NET MVC eingeführt hat. Zur Erinnerung, ASP.NET MVC, Webanwendungen, das High-End-Framework. Und da die Syntax dort so gut ankam und eigentlich auch super intuitiv ist, wurde sie auch für Webpages eingeführt. WebMatrix ist also etwas, was sogar Teile von MVC unterstützt, aber mit WebMatrix ist sozusagen die Zielgruppe oder die Intention wirklich, dass ich Webpages-Anwendungen entsprechend betreue und verarbeite. Gut, das also diese Razer-Syntax zum Einbau und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir ist es häufig so, wenn ich eine neue Programmiersprache lerne, dann sind es immer dieselben Muster. Ja, also ich lese ein bisschen was oder schaue ein bisschen was, und dann probiere ich ein bisschen was aus, schreibe Code und denke, wird schon passen. Und dann lasse ich den Code laufen und was passiert dann? Ja, Irren ist menschlich, ja, das heißt, irgendwas ging nicht, ich lese die Fehlermeldung und denke, ah, okay, das hatte ich noch nicht verstanden, korrigiere und dann läuft's. Als ich zum ersten Mal diese Razer-Syntax im WebMatrix-Kontext gesehen habe, lief es mir andersrum. Da habe ich Code geschrieben, so ungefähr Code wie diesen, und dachte mir, ja, das kann ja nie funktionieren. Ja, aber es lief sofort. Also das ist so also ein bisschen anderes Erleben. Also deswegen ist sehr motivierend, damit zu arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich also sehr, sehr spannend. Ich hoffe, es geht Ihnen dann ähnlich. Aber also ganz wichtig an der Stelle ist eben, dass wir eben wirklich eine reduzierte Syntax haben. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir eben wirklich nur den Klammeraffen, die geschweifte Klammer quasi als Syntaxelement haben und noch ein paar andere, wenn ich so einen Code sehe, verstehe ich meistens sofort, was der tut. Und das ist natürlich durchaus ein Vorteil, eben auch für die spezifische Zielgruppe. Deswegen also unbedingt ausprobieren, funktioniert wirklich, wirklich schön und sehr, sehr gut. Das ist also die Basis von diesen Webpages. Ich habe Dateien, Endung CSHTML oder VBHTML, Focus auf CSHTML und kann dann eben damit entsprechend Code in HTML-Seiten einbauen. Da war eine Frage.
Wird bei Ihrem Aufruf von der Webseite neu von dem Preprozessor irgendwie durchgegangen oder wird es irgendwie einmal kompiliert?
Also die Frage ist, wie das genaue Ablauf- und Kompilierungsmodell ist. In dem Fall ist es, jeder Aufruf erzeugt das sozusagen neu. Weiß nicht, ob es zukünftig mal irgendwelche, keine Ahnung, Caching-Lösungen oder sowas gäbe, aber sozusagen das ist dann separat hier. Okay, Gut, jetzt ist natürlich diese hübsche Syntax plus die Möglichkeit, dass ich mir über die Galerie Erweiterungen hole, noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern ich kann mit WebMatrix oder mit WebPages genauer gesagt, ich vertausche die manchmal ganz gern beim Reden, also ist, denke ich, klar, was jeweils gemeint ist, kann ich auch einige spannende eingebaute Features nutzen. Weil, wie gesagt, Microsoft hat die Zielgruppe analysiert und hat da gesehen, was wird da immer wieder gemacht, können wir das vielleicht erleichtern? Und ich denke, ein Punkt, wo man das sehr schön sieht, und deswegen will ich damit anfangen, ist der Bereich Datenbanken. Es gibt hier unten den Punkt Databases. Jetzt bin ich hier in der Datenbankenübersicht. Und was ich hier machen kann, ist, ich kann zum einen sagen, neue Verbindung. Ich würde gerne eine Verbindung zu einer Datenbank aufbauen. Und bei der Datenbankverbindung habe ich gleich mal zwei Möglichkeiten. Ich kann den Microsoft SQL Server nehmen oder ich kann MySQL nehmen. Das ist vielleicht auch ein bisschen überrascht, oh, fremde Datenbank in WebMatrix. Aber ich finde es erstens praktisch, ja, da muss man ganz egoistisch sein. Und zweitens, denken Sie dran, wir haben ja vorher WebMatrix, WordPress installiert. Ja. WordPress basiert ja auf MySQL und tatsächlich, wenn Sie WordPress installiert haben mit MySQL, dann sehen Sie danach in der Datenbankübersicht bei Ihrer Website die MySQL-Datenbank, die angelegt wurde und die Tabellen und haben dann direkt Zugriff drauf. Deswegen ist das schon fast eine Notwendigkeit. Können also hier dann entsprechend Datenbanktyp auswählen, Servernamen angeben etc. und haben dann halt so ein integriertes Verwaltungstool. Auch hier gilt wieder, natürlich gibt es externe Programme oder im MySQL-Fall auch ganz bekannte Web-Anwendungen, die Ähnliches erledigen, aber Sie müssen hier nicht mehr das Tool verlassen. Und das ist also die Intention. Sie können sich also mit der Datenbank verbinden und die dann bearbeiten oder Sie erstellen eine neue Datenbank. Und ich will dieses Erstellen einer neuen Datenbank will ich in den Vordergrund stellen, weil da gibt es ein weiteres spannendes Konzept, was für einige Anwendungszwecke sehr, sehr gut geeignet ist. Und zwar, ich klicke auf New Database, neue Datenbank, und dann wird mir hier eine Datei angelegt. Webcamp.sdf, also Webcamp, das, was vorne steht, der Dateiname, der wird natürlich abgeleitet vom Projektnamen. Sie können hier auch einen beliebigen anderen Dateinamen verwenden. Sie brauchen den nur später beim Zugriff, deswegen bleibe ich hier bei Webcamp und würde Sie bitten, mich daran zu erinnern, falls mir der Name entfällt und wie ich es geschrieben habe. Was ist das? Das ist eine dateibasierte Datenbank. Wir haben ja einige PHP-Entwickler hier. Im PHP-Umfeld ist aktuell da ja auch noch sehr populär SQLite. Also das Konzept, ich habe eine Datenbankdatei. Das heißt, Lesezugriffe sind meistens super schnell. Schreiben, ja, not so much, weil habe ich ja dann vielleicht Probleme bei parallelem Schreibzugriff. Muss das also nacheinander abgearbeitet werden. Aber die meisten Webanwendungen lesen ja sehr, sehr viel, aber schreiben vergleichsweise wenig. Und deswegen ist das ein Modell, was zumindest bei beherrschbaren Zugriffsmengen durchaus praktisch ist und natürlich auch vom Deployment, also wie stelle ich es online, super bequem ist. Weil, naja, die Datenbank ist eine Datei, ich kopiere einfach die Datei auf den Webserver, aber muss mich nicht mit einem Datenbankserver verbinden und dann noch Zugriffsdaten und irgendwie einspielen etc. Ist also durchaus praktisch und Microsoft hat das jetzt auch SQL Server Compact Edition heißt dann das Ganze. Naja, und das ist jetzt einfach eine Datei mit aktuell exakt 0 Tabellen, ja, weil ich habe noch keine angelegt, also lege ich mal eine neue Tabelle an und jetzt kann ich halt eine Tabelle erzeugen, ich nenne die ruhig mal Tabelle. Und in der Tabelle kann ich jetzt Spalten anlegen, zum Beispiel, fällt was ein, also Team als Text, muss was drinstehen. Und dann vielleicht noch Punkte, Big Int, nehmen wir Int. Festplatten sind ja recht teuer zurzeit, da muss man ein bisschen sparen. Okay, und jetzt könnte ich dann weitere Spalten anlegen etc., aber ich habe dann eben eine Tabelle erzeugt. Gut, ich habe nicht nur die Tabelle erzeugt, sondern ich kann diese Tabelle auch bearbeiten. Gibt es hier so einen Punkt Data? Und dann kann ich hier entsprechend Einträge tätigen. Ich habe mich heute früh extra schlau gemacht. Ja? Das heißt, ich hoffe, das ist jetzt auch inhaltlich alles korrekt, was ich mache. Also, wir haben hier Pauli 45. So. HSV, so kleine Zahlen gehen, glaube ich, gar nicht rein in die Datenbank. Muss man im Datentyp schauen oder so. Nein, ein kleiner Scherz. Also, das ist ja zurzeit ein bisschen schwierig. Was mich ja etwas mehr bedrückt, ist irgendwie Dortmund mit irgendwie 95. Nee, das haben wir aufgeschrieben, 49. Was haben wir dann noch? Wie heißt der FC Rehagel? Hertha, genau. Ah, oder nehmen wir Gladbach. Die waren ja auch kurz dahinter. Jedenfalls, ja, also kann man dann hier entsprechend auch Werte in die Datenbanktabelle mit integrieren. Okay. So, das ist also die Datenbankverarbeitung, die Datenbankbearbeitungsoberfläche. Und was eben dadurch erzeugt wird, ist diese SDF-Datei. Wenn wir zurückgehen in unsere Dateiansicht, stellen wir fest, dass hier nichts ist. Also Refresh, Kontextmenü. Und dann gibt es hier den Ordner Neu AppData und in AppData liegt die SDF-Datei. Die kann nicht heruntergeladen werden. Also wenn ich jetzt im Browser angeben würde, localhost 12345/AppData/webcam-SDF, würde ich eine Fehlermeldung kriegen. Ja, ist ja auch Sinn der Sache. Dieses AppData-Verzeichnis hat standardgemäß zwei Eigenschaften. A, man kommt per HTTP nicht ran. B, man darf reinschreiben. Ist bei Datenbanken relativ praktisch. Gut. Also, ich habe jetzt die Datenbank und jetzt will ich mich mit der Datenbank verbinden und das auslesen. Und dazu erstelle ich eine neue Seite. Ich nenne die vielleicht mal Ausgabe CSHTML und in dieser Datei ja, muss ich mich irgendwie mit der Datenbank verbinden. Und die Schritte sind ja immer dieselben. Ja? Ich verbinde mich mit der Datenbank, ich schicke eine Abfrage hin und hole Daten und dann gebe ich irgendwie die Daten aus. Aber das ist teilweise richtig mühsam. Ja, irgendwie verbinden und Zugangsdaten und dann, ach ja, und irgendwie Ressourcen freigeben. Und ach, ich brauche eh noch irgendein Framework dazwischen, weil SQL ist ja ein bisschen böse. Da brauche ich also richtige Objektstruktur und so. Ja, oder ich mag es halt pragmatisch haben. Und dieser Pragmatismus ist eben ein Punkt, der bei Webpages eben stark mitspielt. Deswegen habe ich eine super simple Schnittstelle, die für unsere Zwecke super geeignet ist. Sie ist nicht ganz so super geeignet, muss ich zugeben, wenn ich 1 Million Einträge hätte. Aber in unserer spezifischen Tabelle haben wir ja nur so 18, 19 Einträge maximal, systembedingt. Da funktioniert es natürlich ganz gut. Auch bei mehreren hundert Einträgen ist es eigentlich kein Problem. Also, ich verbinde mich zuerst mit der Datenbank. Dazu habe ich database.open. Ja, ich öffne eine Datenbank und jetzt gebe ich einfach den Namen der Datenbank an. Der ist jetzt in meinem Fall Webcam. So heißt die Datenbank, oder? Spicken? Ja. Und dann habe ich meine Datenbankverbindung. Und dann hole ich mir die Daten aus der Datenbank, mache einfach DB Query, ja, schicke eine Abfrage an die Datenbank. Ja, und die Abfrage ist zum Beispiel Select Stern from Tabelle. Oder halt, was auch immer für eine SQL-Abfrage ich gerne hätte. Ich verbinde mich mit der Datenbank und hole Daten. So, jetzt muss ich die Daten nur noch ausgeben. Wie mache ich denn Datenausgabe? Okay, ich brauche natürlich, also ich mag es ja hübsch machen. Ich habe ja schon erwähnt, ich bin kein Designer, aber also es muss schon so eine erstklassige Tabelle, weil man darf ja heutzutage keine Tabellenlayouts mehr machen auf Webseiten. Ja? Und das ist so meine einzige Chance, nochmal eine Tabelle einzusetzen, weil sonst ist ja verpönt. Also, TR... Überschriftszelle, also Team und Punkte. Ja, und jetzt muss ich irgendwie halt für jedes Team muss dann halt eine eigene Zeile machen. Ja, also TD, keine Ahnung, Team X und Punkte, was weiß ich, 1, 2, 3. Naja, das schreibe ich jetzt natürlich nicht hier fix hin, sondern ich hole mir die Daten. Ich habe ja in der Variable namens Daten, habe ich ja schon alles. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch das irgendwie ausgeben. Da bietet sich ja zum Beispiel eine For-Each-Schleife an. Ah, wieder Schleife, wieder Kontrollstruktur. Zeit für unseren Klammeraffen. For-Each war, was ist der Singular von Daten? Datum, gell? Datum in Daten. Klammer auf, Klammer zu. Das dazwischen ist HTML, passt also. Jetzt muss ich hier nur noch den Teamnamen und die Punkte angeben. Also, ich will Datum ausgeben und vom Datum das Team, die Spalte heißt Team, also sage ich Punkt Team. Und hier, ich mache das drunter, sieht man es ein bisschen besser, Datum, Punkt, Punkte. Ich hoffe, die Spalten hießen auch so, aber ich denke ja. Schauen wir nochmal nach. Team, Punkte, Datenbankansicht, Team, Punkte. Okay, sieht eigentlich ganz gut aus. Datenbankverbindung öffnen, Abfrage an den Server schicken und dann die Daten irgendwie ausgeben. Kann doch eigentlich fast nichts schief gehen, oder? Na, schauen wir mal. Also, Launch in Browser. Und jetzt haben wir hier eine entsprechende Übersicht. Hat mich jetzt nicht sehr viel Mühe gekostet und ist eben für dieses tausendmal vorkommende Szenario, ich habe irgendwelche Daten aus der Datenbank, will auf die zugreifen, ist das vollkommen ohne Schmerzen. Und das ist natürlich schön. Jetzt sagen Sie natürlich vielleicht, ja gut, aber also das war mir schon ein bisschen viel Programmieren, diese For-Each-Schleife, die ist ja komisch, weil die heißt ja in jeder Programmiersprache anders. Ja, in JavaScript gibt es das ja erst in ganz neuen Versionen und so. Naja, das muss automatisch gehen. Außerdem, die Reihenfolge stimmt irgendwie nicht. Ja? Also muss man vielleicht nach Alphabet eher sortieren oder so, oder die Zweitligavereine irgendwie nach hinten stellen. Also da brauche ich ein bisschen mehr Optionen. Da ist was mit dran, oder das was dran, und deswegen gibt es gerade für dieses, ich habe Daten und ich will die einfach als Tabelle ausgeben, minimal formatiert sozusagen, gibt es noch einen Ausweg, weil ich meine, was wir hier gesehen haben, ist ja die Luxusvariante. Ich kann die Daten ausgeben, wie ich will, ich kann mit CSS rumspielen, ich kann auch noch schauen, keine Ahnung, wenn ein Team weniger als 10 Punkte hat, dann wird es anders dargestellt und die letzten 3 Teams werden in Rot dargestellt und was weiß ich. Also wirklich die Luxusvariante, aber es gibt das Ganze auch etwas einfacher. Man nennt das ja gemeinhin ein Grid, ja, also eine tabellarische Ansicht, also erzeuge ich mal eine Datei grid.cshtml und da gebe ich die Daten aus als Grid. Ich fange natürlich an wie bisher auch, also wir können es ja mittlerweile alle auswendig, hoffe ich. Sie erinnern sich noch, var.db ist gleich database open und Sie sehen auch hier wieder IntelliSense, webcamp und var.daten ist gleich db query select stern from Tabelle. So, und jetzt will ich diese Daten irgendwie verarbeiten und Microsoft liefert hier was mit Webpages und zwar ein sogenanntes Grid. Also war Grid ist gleich new, das heißt jetzt WebGrid, ja, weil es ist nicht Grot, Grid, weil es fürs Web gedacht. Ja, also sozusagen im Speicher muss man sich vorstellen, eine irgendwie tabellarische Repräsentation von Daten. Von welchen Daten, da muss ich angeben, also Daten. So, jetzt habe ich ein Grid und dieses Grid hat eine Methode, GetHTML, und diese Methode liefert mir die Daten im Grid. Jetzt muss ich das nur noch aufrufen und ausgeben. Also, gehen wir mal zum Beispiel hier hin. Grid, GetHTML. Ja, also ich hole mir das HTML vom Grid und gebe es aus, weil ich habe hier einen Klammeraffen. Datenbankverbindung öffnen, Daten holen, Grid füllen, ausgeben. Launch im Browser. Ja. Jetzt habe ich hier das Grid und kann sortieren. Ja, die etwas bessere Reihenfolge und die andere Reihenfolge. Ist also wirklich, wie ich finde, ein wirklich spannender oder ein spannendes Feature, weil ich habe jetzt hier auch nicht wie bei ASP.NET Webforms lauter JavaScript auf der Seite, alles ganz normale HTML-Links und habe halt hier die Sortierung direkt mit eingebaut. Natürlich kann ich die Sortierung auch von Hand machen, aber eben für solche Fälle habe ich das jetzt out of the box. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, außer jetzt der bloßen Sortierung. Und zwar kann ich beim WebGrid eine ganze Reihe von Daten angeben, innerhalb der runden Klammern. Und zwar bekomme ich hier schon eine Indikation durch dieses Art IntelliSense-Fenster, was ich angeben kann. Ich kann die Datenquelle angeben, ich kann angeben, wie die Spalten heißen, also wenn ich da gerne Großbuchstaben hätte zum Beispiel, wonach standardmäßig sortiert werden soll, vielleicht nach Punkten, und wie viele Datensätze, Zeilen ich pro Seite hätte. Ah, ich habe also auch eine Paginierung, ich habe ein Paging, ganz genau. Ja, probieren wir das gleich mal aus, ist noch eine gute Idee dann. Und zwar, ich muss jetzt also erstmal die Quelle angeben, Source, und jetzt gibt es so eine Eigenheit, und zwar ich muss jetzt also angeben, Name des Werts, zum Beispiel Source, Doppelpunkt und dann eben, was die Datenquelle ist. WebMatrix denkt hier mit und aktuell ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, ob es in der finalen Version anders ist. WebMatrix denkt möglicherweise, dass ich hier auf irgendeine .NET-Klasse zugreifen will. Ich gebe Source ein und er findet was mit Source. Und wenn ich jetzt auf Doppelpunkt, wenn ich das Doppelpunkt eingebe, dann nimmt der die Vorauswahl. Denkt ja mit, ne? Was Blödes, okay, Grummel, Grummel, also nochmal Source, steht es schon wieder da. Sollte das passieren bei Ihnen, kein Problem, auf Escape drücken, schon ist der Spuk zumindest an der Stelle vorbei. Sonst ist ja diese Autoergänzung immer sehr, sehr praktisch. Also Source, Daten und dann Rows per Page. Ja, sagen wir mal, keine Ahnung, 2. Also ich habe jetzt ein Grid, aber diesmal mit nur 2 Datensätzen pro Seite. Schauen wir es uns an. Launch im Browser. 2 Datensätze pro Seite. Automatische Paginierung, vor, zurück, Anfang, Ende und so weiter. Das ist also, wie ich finde, auch einfach sehr, sehr praktisch, auch wieder Getlinks etc. Halt ohne viel Mühe. Ich kann es auch per CSS entsprechend mit Stilen versehen. Ist natürlich, wie gesagt, nicht ganz so sag mal, komplex anpassbar, wie wenn ich das jetzt von Hand gemacht hätte. Aber dafür ist es halt auch durchaus bequem. Das ist also die Datenbank. Ausgabe oder die Möglichkeiten der Datenbankausgabe. Das finde ich schon inhaltlich eben wichtigen Aspekt, weil man eben wirklich bequem an solche Daten rankommt. So, was ich jetzt auf jeden Fall noch gern zeigen würde, ist der andere Weg, nämlich die Eingabe. Weil die Eingabe von Daten in die Datenbank ist etwas, was mit Formulardatenbearbeitung zu tun hat. Und das ist ja so ein bisschen der Benchmark für jede Webtechnologie. Ja, wie komme ich an die Daten ran? Wie verarbeite ich die? Und das geht natürlich in HTML zu Fuß, in Anführungszeichen, oder in einer HTML-HTTP-nahen Technologie geht es zu Fuß. In sowas wie ASP.NET Webforms geht das irgendwie halbautomatisch. Wir haben so ein bisschen den Fußweg hier, aber ich denke, es lohnt sich trotzdem, weil man da auch ein paar Dinge ganz gut sieht. Ich mache eine neue Seite, ich nenne die mal Eingabe CSHTML. Und bei der Seite brauche ich zunächst mal ein Formular. Also Form Method ist gleich Post, Action ist gleich aktuelle Seite. Und bei dem Eingabeformular mache ich halt Eingabefelder für Teams und Punkte. Also vielleicht fürs Team Input Type gleich Text und dann Name gleich Team. Und als nächstes habe ich dann noch die Punkte, Input Type gleich Text, weil es gibt ja vor HTML5 noch kein Feld für Zahlen. Jetzt sehen wir nachher, wie sich das eventuell ändert. Name ist gleich ruhig auch Punkte. Na, ja, und dann noch eine Schaltfläche zum Versenden. Also Input Type gleich Submit und als Beschriftung nehmen wir eintragen. Ja, also ein ganz simples Formular. Ich habe ein Feld für das Team, ich habe ein Feld für den Teamnamen, ich habe ein Feld für die Punktzahl und ja, noch eine Schaltfläche zum Eintragen. Das Formular wird auf die aktuelle Seite verschickt. Das heißt, ich kann auf dieser Seite auch den Code zur Verarbeitung einbauen. Ist gar keine so schlechte Idee, weil wenn ich einen Fehler feststelle, etwa Pflichtfeld nicht ausgefüllt, dann würde ich das auf dieser Seite direkt anzeigen können. Was prinzipiell natürlich etwas vereinfacht, wenn ich eben den Code und das Formular auf demselben Dokument habe, auch wenn es natürlich keine Pflicht ist. Ich kann also hier irgendwo Code einbauen, am besten gleich hier oben zum Verarbeiten der Formulardaten. Ich sollte diesen Code allerdings nur ausführen, wenn tatsächlich das Formular per Post verschickt worden ist und nicht, wenn einfach nur die Seite so aufgerufen wird. Deswegen frage ich erstmal ab, habe ich überhaupt eine Post-Abfrage? Ist Post? Ich kann natürlich auch noch genauer abfragen, sind auch Werte dabei etc. Aber ich gehe jetzt mal von dem etwas positiven Fall aus und der positiven Annahme, das Formular wurde komplett ausgefüllt. Naja, und dann hole ich mir die Daten raus. Fans von klassisch ASP oder auch von PHP ahnen ja, wie sowas in so einem Fall funktionieren kann. Es gibt also irgendwo ein Array oder eine Liste von allen Formularfeldern und da ziehen wir uns das raus. In dem Fall, ups, pardon, verrutscht. In dem Fall einfach var Team zum Beispiel ist gleich Request Form, genau wie es beim klassischen ASP heißt. In PHP würde das Dollar underscore Post entsprechen von Team. Und ja, dann brauchen wir noch die Punkte, also Request Form von Punkte. Punkt ist ein bisschen blöd, weil ja, der Benutzer, der muss ja wirklich tatsächlich irgendeinen Zahlenwert eingeben, sonst kracht es spätestens, wenn wir die Datenbank schreiben. Jetzt gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, die Eingabe, die standardmäßig Text ist, HTTP ist ein Textprotokoll, in irgendeinen Zahlenwert umzuwandeln. Ja, das geht schon. Aber muss man auch mal schauen, klappt die Umwandlung? Ja, nein. Und gerade für solche Fälle ist hier ein, wie soll ich sagen, pragmatischer Alternativansatz noch möglich. Und zwar kann ich einfach sagen, okay, Benutzer gibt irgendwas ein, das ist eine Zahl. Wenn es keine Zahl ist, mei, da habe ich halt den Wert 0. Ja? Also will irgendwie jetzt nicht die Validierung machen. Es gibt diverse Validierungsmöglichkeiten, die wir auch machen könnten. Könnten uns das also auch jetzt nicht komplett sparen, weil serverseitig überprüfen müssen wir immer, aber eben Validierungsmöglichkeiten gibt es auch zuhauf. Aber eben dieses, okay, wandle einfach um und wenn die Umwandlung nicht klappt, nimm 0 gibt es tatsächlich. Das heißt dann as int. Einfach als sogenannte Erweiterungsmethode hier. Ich nehme die Punkte Und dann werden die einfach umgewandelt. Ohne Ärger. Naja, was mache ich denn jetzt, wenn ich Team und Punkte habe? Ja klar, ab in die Datenbank damit. Wir wissen, wie es geht. VADB ist gleich Database Open Webcam Pieces. Und dann mache ich eine Abfrage. Wie funktioniert das jetzt normalerweise? Wir brauchen ein bisschen Hilfe, bin ja nicht so firm. Insert into Tabelle. Und dann haben wir hier Team Punkte. Dann geht es irgendwie weiter mit Values. Ja, wie geht das so? Und ich glaube, Team heißt es oder so. Oder, ja, einige schütteln schon mit dem Kopf. Was ist schlecht an dem Ansatz, den ich hier mache? Weil ich meine, da kommt irgendwann SQL bei raus und das wird schon abgespeichert. Also, was ist daran, was ist da eine schlechte Idee? Ja, bitte. SQL-Injection. Wir haben hier ein paar T-Shirts zum Verlosen. Wenn du jetzt auch noch genau weißt, was SQL-Injection ist, dann hast du die Wahl zwischen allen T-Shirt-Größen. Magst du mal schauen, was wir für T-Shirt-Größen haben? Weil das, sozusagen die frühe Antwort lohnt sich da. Also was ist SQL-Injection?
Das ist die
Ja, also die Antwort war grob, dass in dieser Variable im Team könnten ja auch SQL-Befehle drinstehen, nicht nur Daten. Weil ein, sag ich mal, Konzeptfehler bei SQL ist, dass Befehle und Daten im selben, dasselbe sind. Die stehen im selben Text. Und das ist natürlich sicherheitstechnisch schwierig, weil dann kann einfach jemand einen obskuren Teamnamen eingeben, der vielleicht noch SQL enthält, wie etwa zum Beispiel DropTable oder so. Ja? Wird dann auch ausgeführt, ja, aber schade um die Tabelle. Was macht man denn gegen SQL-Injection? Weil es klingt ja echt gefährlich. Was macht man denn dagegen? Also wie schützt man sich vor SQL? Parametrisieren, genau. Das heißt, ich mache jetzt, ich behebe diesen SQL-Nachteil auf und überall dort, wo ich Nutzerdaten habe, mache ich einfach einen Platzhalter. Und im zweiten Schritt gebe ich dem Platzhalter einen Wert. Dann weiß nämlich auch die Datenbank oder derjenige Code, der mit der Datenbank spricht, ah, das ist ein Wert, das soll ich also nur als Text sehen, nicht als SQL, und so teile ich es auf. Wunderbar. Was haben wir denn für Größen?
S oder XXL.
Wir haben wirklich nur S und XXL.
Yep.
Okay, bei der nächsten Verlosung müssen wir erst nach Body Mass Index uns aufstellen. Hätten wir andere tabellarische Daten nehmen sollen, okay? Ja gut, das XXL lässt sich auch immer als Schlafshirt und so nutzen.
Ja,
oder,
genau.
Oder als Faschingskostüm oder so. Okay, also, wie machen wir solche parametrisierten Abfragen? Anstelle, dass ich jetzt hier mit Gewalt Team reinschreibe, mache ich einfach hier ein Fragezeichen rein und hier noch ein Fragezeichen. Ja, jetzt sieht es so aus. Insert into Tabelle, Values, Fragezeichen, Fragezeichen. Das sind die Platzhalter. Das heißt, jetzt weiß eben die Datenbank bzw. der Code, der mit ihr kommuniziert, okay, hier kommen noch zwei Werte. Und das sind dann wirklich Textwerte und die sollen da reingeschrieben werden. Oder Zahlenwerte im zweiten Fall. Jetzt muss ich nur noch angeben, was in diesen Platzhaltern steht. Naja, im ersten Platzhalter steht der Inhalt der Variablen Team und im zweiten Platzhalter will ich die Punkte eintragen. Also, ich hole mir, wenn ich eine Postabfrage habe, hole ich mir die Daten aus dem Formular, Name des Teams, Anzahl der Punkte, öffne die Datenbank und trage dann in die Tabelle, schicke an die Tabelle die Werte, Team und Punkte. Ja, schauen wir doch mal. Also, Launch im Browser, Team. Ich darf es hier nicht ausschreiben, hat man mich schon auf der Herfahrt gewarnt. Bei der Punktzahl, weißt du, wie viele Punkte? 60 Punkte hat doch mindestens der FC Bayern, oder? Nicht? Wie viel? Ja, 45, glaube ich, oder so. Ist ja alles tragisch. Ja, ich wünschte ich auch nicht. So, jetzt haben wir also hier eintragen. So, jetzt haben wir theoretisch eingetragen. Das können wir natürlich nur verifizieren, wenn wir jetzt auf zum Beispiel die Ausgabe gehen. Und tatsächlich, unser neuer Eintrag steht da irgendwo ganz unten. Das heißt, wir haben jetzt also nicht nur Daten ausgelesen, sondern wir haben auch Daten direkt in die Datenbank eingetragen. Auch hier wieder mit vergleichsweise wenig Mühe. Und eben dieser Ansatz, dass ich dann tatsächlich HTTP verwenden muss sozusagen und dann eben auf einer Seite schaue, habe ich eine GET-Anfrage, habe ich eine Post-Anfrage, entsprechend die Daten verarbeite, das ist dann eben hier im System drin. Funktioniert aber sehr, sehr gut natürlich so. Okay, gut. Das sind also, das ist die Verarbeitung von Datenbanken. Jetzt gibt es ja noch eine ganze Menge mehr an Features, die wir im Kontext von WebMatrix und auch WebPages haben. Ein paar davon haben wir auch schon gesehen, zum Beispiel auch diese Erweiterungsgalerie hier oben. Und da möchte ich noch einen besonderen Aspekt zeigen. Ich muss nur kurz nochmal online gehen, weil ich fürchte, dass meine Zeit schon wieder um ist. Ja, Sicherheit ist alles. So, dann, da muss ich spicken, sorry. Wissen Sie, was das häufigste Passwort ist, das in Deutschland verwendet wird? Ich glaube, das häufigste ist Passwort oder Password und das zweite ist Passwort 1. Und dann gibt es irgendwie noch irgendwie Karibik und naja, es ist also alles traurig. Leider nicht dieses hier, aber haben Sie ja gesehen. Okay, und zwar folgendes. Wenn ich auf die Site-Übersicht wieder gehe, dann gibt es hier unter anderem die ASP.NET Web Pages Administration. Und diese Administration, die ist teilweise obsolet durch diese Galerieansicht, weil was diese Galerieansicht macht, ist, die fragt im Web einfach nach welche Extensions gibt's und zeigt mir dann eine Liste. Das ist teilweise hier im Netzwerk gesperrt, deswegen muss ich mal schauen. Aber na, ein bisschen was kommt zumindest. Und zwar genau gibt es hier eben diverse Extensions und wir hatten vorher in der Code-Ansicht ja auch noch die Erweiterung gesehen. Den kann ich auch mal kurz aufrufen. Und zwar hier unable to retrieve featured packages. Naja, laden wir nochmal die NuGet-Gallery. Bevor wir uns dann die Web-Administration anschauen, weil da erkennen Sie möglicherweise was wieder, wenn hier eine Liste kommt. So. Und zwar, NuGet ist ja Microsofts neuer Art Paketmanager. Das ist also mit Kommandozeile so richtig cool, ja, kann man richtig ausgeeken, ja, weil deswegen springen alle drauf, außer something went wrong. Und was da also passiert ist, dass man eben per Kommandozeile oder auch per UI entsprechend Pakete installieren, updaten etc. kann. Und auch beitragen. Gibt es auch Möglichkeiten. Ich hoffe, dass das hier funktioniert, sonst muss ich über Hotspot gehen, was aber auch ginge. Also, ich gehe auf die Web Pages Administration und das fängt etwas ulkig an und zwar werde ich aufgefordert, ein Passwort einzugeben. Aber nicht irgendwie so Benutzernamen oder so, einfach ein Passwort, okay? Nehmen wir mal ein geheimes Passwort. Ich werde nicht verraten, welches geheime Passwort es ist. Und was dann passiert, ist nichts. Ja, dann steht halt irgendwie ein langer Text da. Parallel dazu, in der Dateiansicht, wenn ich auf Aktualisieren gehe, beobachten Sie mal hier so die Ordner da oben, wenn ich auf Aktualisieren gehe, gibt es hier einen neuen Unterordner, Admin, und da ist eine Datei drin, Password Config, da steht mein geheimes Passwort drin. Wollen Sie es sehen, mein geheimes Passwort, verwende ich für alles? Ist das hier. Nein, das ist natürlich die verschlüsselte Variante des Passworts, ist ja klar. Die Datei hat ja so einen ulkigen Namen, underscore Password Config. Das Passwort ist erst dann scharf, wenn die Datei den Unterstrich nicht mehr hat, weil nur der Zugriff auf den Server hat, die Datei umbenennen kann. Das ist also die Sicherheitsmaßnahme hier. Nun denn, hinweg mit dem Unterstrich, gehen wir zurück in den Browser, klicken auf Weiter, klick hier. Jetzt kann ich mich einloggen. So, und jetzt bin ich in der Webpages Administration und diese Webpages Administration, die holt jetzt auch eine Liste dieser Erweiterungspakete. Es kann natürlich sein, dass es vorher aus dem Tool heraus nicht funktioniert hat, dass er eventuell hier auch scheitert. Dann machen wir es nachher eben mit Tethering von meinem Telefon und kommen so eben normal ins Internet. Was ist dort? Aber gibt es eben Erweiterungen? Wir hatten es ja vorher bei der Lori ein bisschen gesehen. Es gibt also, ja, also kommt leider nicht auf den Server hier im internen Netzwerk. Es gibt also zum Beispiel weitere Templates. Es gibt eine Erweiterung für Facebook. Den Facebook-Like-Button hatten wir als Beispiel. Es gibt eine für PayPal zur Integration von diesen Grafiken, die sich damit mit dem Zahlungssystem verbinden. Für Google Plus gibt es eine Erweiterung. Für Twitter gibt es eine Erweiterung und so weiter und so fort. Das sind alles Codepakete und diese Codepakete werden dann eben übertragen, ins eigene Projekt mitgenommen und können dann eingesetzt werden. Diese sogenannten Helper. Gibt es eine ganze Menge von. Wichtig, da ist auch ein Helper von mir drin in dieser Liste. Warum erzähle ich Ihnen das? Nicht des Eigenlobes wegen, aber ich habe das da halt eingereicht und schon ist es drin. Ja, das hatten wir bei einem der vorherigen Termine, hatten wir das irgendwie gemacht. Das heißt, das ist jetzt nicht so geprüft wie beispielsweise ein Content-Management-System. Ja, da kann man einfach Code hochladen und diesen Code beziehen. Das heißt, schauen Sie sich da immer genau die Lizenz an, auch von wem es kommt. Ja, es gibt Pakete eben von Microsoft, den können Sie mal etwas mehr vertrauen als jetzt ein Paket von mir zum Beispiel. Gucken Sie ja einfach drauf. Ich meine, spricht sich natürlich schnell rum, wenn irgendwo Schadcode drin ist, aber also da, da bitte angucken. Das ist ein wichtiger Punkt. Da war eine Frage. Also, die Frage ist, warum es so viele Erweiterungsquellen gibt. Technisch sind es ja dieselben Quellen, nur verschiedene Wege dahin zu kommen. Die Extensions sind die Erweiterung direkt für WebMatrix, was Laurie vorhin kurz im Code gezeigt hat. Das, was diese NuGet-Erweiterungen sind, die jetzt eben leider bei mir nicht aufgepoppt sind, aber wir haben sie vorher gesehen, wäre dieselbe Liste wie hier im Wesentlichen. Also das sozusagen dasselbe, nur einmal halt wieder in die Oberfläche integriert und einmal bei dieser Webpages Administration. Man kann halt hier die Paketquellen zum Beispiel noch anpassen, deswegen hat man hier im Web einen Tick mehr. Ist auch zum Teil noch ein Relikt aus WebMatrix Version 1, denn da gab es die Integration noch nicht in WebMatrix, sondern nur die Web-Oberfläche. Okay, gut. Also das sind eben noch Erweiterungsoptionen, die wir haben. Und naja, irgendwann wollen wir ja die Website vielleicht auch online stellen. Und wenn wir die Website online stellen wollen, dann müssen wir uns ja was überlegen. Zum Beispiel die Hostersuche hatten wir ja gerade angesprochen. Und naja, netterweise gibt es hier schon einen Punkt Publish, da kann ich publizieren. Bevor ich mir die ganzen Einstellungen anschaue, finde ich hier rechts so einen kleinen Link, Find Webhosting. Finde einen Webhoster. Ach, ich freue mich immer, wenn mir jemand hilft. Verbindet sich dann auch online, sofern ich noch online bin, und verbindet sich mit einer Auflistung von Webhostern. Laurie hatte das ja vorher kurz gezeigt, beziehungsweise geschildert. Und ich will ein bisschen noch die Hintergründe erläutern. Eins vorweg, man muss natürlich keinen Hoster nehmen, der dort steht. Ja? Das ist also wirklich nur eine Unterstützung. Aber was passiert, ist Folgendes. Zum einen ermittelt diese Website die Region, in der wir uns befinden, und wir sind ja gerade nachweislich in Irland und haben britische Pfund. Ich weiß, Hamburg liegt sehr weit im Norden, aber vielleicht nicht ganz so weit im Norden. Das liegt daran, wir sind im Microsoft-Netzwerk, und wo liegt der zentraleuropäische Netzwerkknoten von Microsoft, worüber alles läuft? Richtig, in Irland. Gut, das heißt, wenn Sie das ausprobieren, dann steht hier natürlich was anderes drin. Und dann bekommen Sie natürlich auch entsprechende Hosting-Angebote, die jetzt etwa eher unseren Gefilden entsprechen. Was ganz nett ist, wir haben doch in unserer Website Webpages verwendet und wir haben PHP aktiviert. Ja, Sie haben sich vielleicht gewundert, warum da eine Checkbox für aktivieren? Mach ich halt PHP. Naja, dadurch, dass ich PHP aktiviert habe, ist hier diese Liste mit den Skriptsprachen, die ich brauche, vorgefüllt. Und deswegen sucht der nach Hostern, die eben in dem Fall sowohl ASP.NET 4.0, dazu zählen Webpages, als auch PHP unterstützen. Ich bekomme also schon mal eine Art Vorauswahl im Sinne von, der Hoster sagt, er kann's. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich hätte gerne noch MySQL als Datenbank. Schauen, ob sich was ändert. Na, jetzt sind es nur noch 3, vorher waren es 4. Hab also hier eine Art von Selektionsmöglichkeiten. Das ist einfach ganz nett. Wenn Sie natürlich bereits mit dem Hoster zusammenarbeiten oder irgendwie selber nach einem suchen wollen, dagegen spricht natürlich nichts. Ist halt einfach nur ein weiteres Feature und wieder dieses aus dem Tool heraus. Gut, jetzt haben wir uns also für einen Hoster entschieden und jetzt hat er uns irgendeine Mail geschickt mit einer Latte von Zugangsdaten. Die sind in der Regel im FTP-Format. Server, Pfad, Name, Passwort, und das geben wir hier ein und dann können wir eben per FTP die Daten auf den Server schieben. Sehen auch, was hat sich, welches neu, was ist neu, etc. Das heißt, wir haben einen integrierten kleinen FTP-Client. Wieder kein Verlassen des Tools. Direkt integriert in der Anwendung. Und dann haben wir noch die Datenbank. Und Sie sehen, die ist ja so ein bisschen ausgegraut. Irgendwie FTP unterstützt nicht die Übertragung aller Dateien von einigen Datenbanktypen. Ja, klar. Wenn ich jetzt so eine MySQL-Datenbank hätte oder einen SQL-Server, dann ist es nicht so einfach mit, ich kopiere einfach die Datei rüber, sondern ich muss mich dann tatsächlich mit dem Datenbankserver verbinden. In unserem Fall haben wir Glück gehabt, weil unser SQL-Server Compact Edition, das ist eine Datei, die kann ich einfach mit rüber kopieren. Also hätte ich hier das Problem gelöst. Aber wie gesagt, bei einem anderen Datenbanktyp müsste ich das manuell machen. Das ist also ein separater Schritt. Jetzt gibt es aber noch was, und das gibt es von Microsoft. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein WordPress-Projekt machen oder eigentlich nur einen PHP-Hoster brauchen, kann es sein, dass dieser Hoster nicht den speziellen Endpunkt hat, den ich gleich beschreiben werde. Wenn Sie einen Hoster haben, der auch ASP.NET hat oder unter Windows hostet, dann ist die Wahrscheinlichkeit da größer, aber wie immer, hängt vom Hoster ab, muss der Hoster Ihnen verraten. WebDeploy. WebDeploy, jetzt stark simplifiziert, macht Folgendes. Es schaut, was haben Sie, es schaut, was ist auf dem Server, ermittelt sozusagen die Differenz und schiebt nur die Differenz rüber in einem. Ja, also macht da sozusagen den Art Abgleich. Kriegen Sie auch Zugangsdaten, können Sie verwenden, ist super praktisch, direkt integriert. Und was vielleicht auffällt, auf einmal dieses Datenbank-Icon hier unten, ist jetzt auf einmal gelb. Wie gesagt, bei unserer Datenbank, die kann man so oder so per Datei übertragen. Aber wenn es jetzt eine MySQL-Instanz wäre oder SQL-Server, wäre das hier auch gelb. Dann müsste ich hier nur den Connection-String eingeben, also wie verbinde ich mich mit der entfernten Datenbank. Und dann kann WebDeploy auch dieses Deployment übernehmen. Kann also beispielsweise dann eben die Datenbank übertragen und einspielen. Wenn es also der Hoster anbietet, würde ich das unbedingt ausprobieren. Ist sehr, sehr praktisch. Apropos WebDeploy. Wenn Sie WebMatrix installieren, das auch nur am Rande, wenn Sie WebMatrix installieren, wird auch so ein Web-Deployment-Service installiert und standardmäßig gestartet. Wir hatten das beim Testen auf ein oder zwei Systemen. Ich denke, in der finalen Version ist es behoben. Aber nur, falls es Sie wundern sollte, wenn Sie irgendwie einen Apache-Webserver auf dem System haben, installieren WebMatrix und der Apache startet nicht mehr, halten Sie mal einen Web-Deploy-Dienst an. Wird wahrscheinlich Wunder bewirken. Zumindest also in der Beta-Version war das irgendwie die Lösung, die wir gefunden haben. Hat lange zu suchen gedauert, aber die Behebung ist sehr, sehr simpel. Also deswegen behalten Sie das vielleicht im Hinterkopf. Gut, das heißt, wir haben dann jetzt unsere Applikation und stellen die online. Und dann wird es langsam Zeit für die Qualitätskontrolle. Ich meine, wir sind jetzt eher am Ende des Blocks. Lassen Sie uns doch vielleicht zusammenfassen. Wir haben ja diese Standardseite, nein, nicht ziehen, sondern einfach ausführen. Ich würde gerne nochmal zusammenfassen, was haben wir denn alles gemacht. Wir haben zunächst mit PHP gearbeitet. Ja? Also ahref ist gleich PHP Page PHP. Das war das PHP-Beispiel. Und dann haben wir uns ein bisschen mit Razor beschäftigt und hatten uns die Razor-Syntax angeschaut. Und das haben wir in die Page CSHTML gemacht. Also ahref ist gleich Page CSHTML Razor. Und dann hatten wir die Ausgabe gemacht, der Datenbank. Also das war eigentlich der Datenbankzugriff. CSHTML, also DB-Zugriff. Und dann hatten wir alternativ noch einen Grid. Und dann hatten wir noch die Eingabe. Das ist die DB-Eingabe. Und ja, das waren eigentlich so die Hauptbeispiele, die wir hatten. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ja, das ist es eigentlich. Gut, das heißt, das haben wir uns alles angeschaut. Ja? Die Razor-Syntax, wie kann ich also Code integrieren auf eine Webpage? Wie kann ich Datenbanken administrieren, Daten ausgeben, Daten eingeben, mit PHP arbeiten, Formulardaten verarbeiten etc. Alles ganz spannend. Online gestellt haben wir es auch. Ja, und jetzt interessiert uns eigentlich, wie gut ist das eigentlich, was wir tun. Und es gibt ja noch einen Bereich, den wir uns noch gar nicht angeschaut haben. Der Bereich Reports, Berichte. Und was wir da machen können, ist, wir können einen neuen Bericht erstellen. Und zwar, was hier passiert, ist Folgendes. Ich gebe den Namen eines Berichts an. Ich nenne einfach mal Webcam Report. Und gebe eine URL an. Und was der macht, ist, der funktioniert wie eine Suchmaschine oder wie ein Suchmaschinen-Crawler. Der geht auf die Seite, folgt allen Links. Jetzt haben wir zufällig ein paar Links auf die Unterseiten, ja, und schaut die Seiten halt an und durchsucht die aus Performance-Sicht und er durchsucht die Seiten auch, um potenzielle Suchmaschinenfehler oder suboptimale Punkte, die uns im Ranking bei Suchmaschinen vielleicht von einem Top-Platz abhalten, findet. Sie können es übrigens mit Ihrer beliebigen Seite machen. Sie können auch Ihre eigene Seite nehmen. Ist kein Problem. Wird dann auch durchsucht. Aus WebMatrix heraus, also Sie müssen die Website gar nicht mal in WebMatrix machen. Das ist also ganz praktisch. Was meinen Sie? Ich meine, wir haben jetzt 5, 6 Beispielseiten gemacht. Was meinen Sie? Wie viele Fehler werden wir haben? 2, 3, 10, 12? Schauen wir mal. Ja, hier unten sehen Sie es ein bisschen. Ja, 83. Ja, 83 ist ja schon mal ein ganz guter Wert. Immerhin unter 100. Ja, sind noch zweistellig geblieben. Und naja, was haben wir denn hier so für Sachen? Und das ist schon ganz nett. H1-Überschrift fehlt. Das ist auch so eine Sache. Ist ja für ein Suchmaschinen-Ranking durchaus relevant, was in der Hauptüberschrift steht. Und wir haben halt bei fast allen Seiten keine Hauptüberschrift. Haben wir halt nicht gebraucht jetzt für unsere kleinen Beispiele. Aber aus Suchmaschinensicht, interessanter Punkt. Und wir bekommen hier eine Auflistung, auf welchen Seiten ist das dann so? Was weiß ich, auf der Page. Und wenn ich das anwähle, kann ich die Seite sofort bearbeiten. Also wenn ich auf Edit this page klicke, lande ich direkt im Editor und hier rechts stehen noch so ein paar Informationen. Ja, eine H1-Überschrift ist ein Indikator, worum es auf der Seite geht und Suchmaschinen, Crawler nutzen das, bla bla bla. Ich bekomme also hier immer entsprechend Informationen und kann das dann direkt beheben. Oder Title ist empty. Ja, es gibt keinen Titel. Ja, wir haben Title auf nichts gesetzt. Titel ist ja super wichtig für Suchmaschinen, weil beim Ergebnis wird in der Regel der Seitentitel mit angezeigt. Wenn da nichts drinsteht, ist irgendwie doof. Ja, Beschreibung fehlt. Beschreibung ist jetzt nicht mehr so relevant. Also gemeint ist das die Beschreibung in den Schlüsselwörtern einer Seite. Ist heutzutage nicht mehr so relevant, aber wir trotzdem gewarnt. Dann mehrere kanonische Formate. Hängt ein bisschen damit zusammen, dass Suchmaschinen immer nervös werden, wenn auf mehreren verschiedenen Seiten dasselbe steht. Und wir haben einen Fall, wo das so ist, und zwar bei unserem Grid. Ja, bei unserem Grid haben wir dieselben Informationen, aber mal so rum, da gibt es auch Möglichkeiten, dann auch da erläutert, wie man das entsprechend beheben kann. Und das ist einfach ein guter Indikator, weil der sagt uns einfach, okay, das könnte ein Suchmaschinenproblem sein. Wie gesagt, bei unserer Demo-Site ist es nicht weiter schlimm, weil da ist ja Suchmaschinen-Ranking das geringste unserer Sorgen. Aber es ist einfach ein guter Indikator, ein guter Hinweis dafür auch bei Ihrer richtigen Site, was man dem ändern könnte. Nichts davon ist eine komplette Katastrophe, aber es sind ein paar spannende Dinge dabei. Neulich habe ich das eingesetzt, auch mal um zu testen. Und dann hieß es auch irgendwo, gab es eine Fehlermeldung, irgendwas mit toter Link. Tatsächlich hatte ich mich vertippt an einer Stelle. Und allein das ist es dann schon wert, mal da reinzuschauen. Hier oben sehen Sie bei der Übersicht, dass wir sagen können, SEO, also Search Engine Optimization, anzuzeigen und Performance. Und bei Performance sehen wir alle HTTP-Anfragen, aber gestaffelt nach, wie lange es gedauert hat. Ich kann zum Beispiel sagen, ich hätte jetzt gern alle gesehen, die über... keine Ahnung, über eine Zehntelsekunde gebraucht haben zum Laden, immerhin zwei, und sehe halt, die PHP-Page, PHP, die hat irgendwie am längsten gedauert, oder am zweitlängsten gedauert, kann ich die optimieren, ja, vielleicht nicht, und dann die Startseite, die hat eben auch ein bisschen gedauert. Und wenn man natürlich dann mehrere Seiten hat und vielleicht irgendwann feststellt, oh, ich habe eine Seite, die braucht richtig lang, die hat richtig viel Datenbankabfragen, dann habe ich auch hier einen Indikator gefunden, okay, die Seite muss ich optimieren, vielleicht kann ich ja die Datenbankabfragen irgendwie anpassen oder so. Und also so arbeitet man sich da eben voran und hat dann innerhalb des Tools noch Möglichkeiten eben der Optimierung und der Qualitätskontrolle. Das heißt, wir fangen an, indem wir etwas erstellen, create. Erstellen auf Basis von einem leeren Template, erstellen auf Basis von einer Vorlage, erstellen auf Basis von irgendeinem bestehenden System, Content Management System, Wiki, Blog etc. Und dann passen wir das an. Customize. Wir stellen neue Seiten, wir bearbeiten bestehende Seiten. Wir programmieren vielleicht selber, wir nutzen die Features, eingebaut von WebMatrix, und dann stellen wir es hoch. Publish. Wir tragen es per FTP oder per WebDeploy. Ja, und dann am Ende können wir noch einen Report drüber laufen lassen und bekommen dann möglicherweise auch noch weitere Hinweise, wie wir unsere Seite verbessern können. Wir hatten ja am Anfang schon gesprochen vom Zielgruppenzuschnitt. Das ist relativ eng gefasst natürlich bei WebMatrix. Ab einer bestimmten Projektgröße ist die Express Edition, denke ich, der nächste Schritt. Aber vieles geht eben WebMatrix wirklich bequem, wirklich einfach. Wir hatten es vorher bei der Lorry gesehen, dass wir auch, wenn wir in der Dateiansicht sind, bei mir übrigens auch so einen Visual Studio Button haben. Ich habe jetzt hier kein Visual Studio auf der virtuellen Maschine, sondern in Anführungszeichen nur die Express Edition. Aber er lädt sie trotzdem. In der Beta kommt hier noch die Meldung, ich muss irgendein zusätzliches Tool herunterladen, aber ja, das ist dann so Version Mismatch, wie man so schön auf Deutsch sagt, mit dem Web Platform Installer. Das heißt, wenn ich jetzt Ja sage, startet ihr einen Web Platform Installer und findet nichts. In der finalen Version klappt das natürlich, aber dann habe ich eben direkt in meiner Express Edition oder in Visual Studio, genau, ich mag mal nein, wird dann direkt das Projekt geöffnet und ich kann dann entsprechend die Website auch hierin weiter bearbeiten. Weil wir haben hier so einen Bin-Ordner und in dem Bin-Ordner steckt so die eigentliche Funktionalität, unter anderem System Web Pages zum Beispiel, wo also das drinsteht, was wir auch verwendet haben. Das heißt, ein Upgrade ist da auch weiterhin möglich, wenn einem irgendwann vielleicht das Korsett von WebMatrix doch zu eng wird. Aber bis dahin eben ein Tool, das wirklich sich integrierte Entwicklungsumgebung schimpfen darf, weil eben wirklich alles integriert ist. Soweit also alles, was wir zu WebMatrix zeigen wollten. Wenn wir nachher Zeit haben, machen wir vielleicht noch ein oder zwei Demos, wenn Sie noch Lust haben. Aber ansonsten würde ich sagen. Wir haben gerade 12:45. Draußen ist ein bisschen aufgebaut. Das heißt, wir machen weiter um 14:45. Wenn Sie Fragen haben, einfach vorkommen. Und dann wünsche ich schon mal guten Appetit. Und weiter geht's dann in einer Stunde mit HTML5. Dann bis später. Ja, danke. Wir kommen ja wieder. Danke.